Neuntes Kapitel. Nach diesem Tag der Wunder und des Grauens fühlte Lenina, dass sie Anspruch auf einen ganz ungestörten Ruhetag hatte. Kaum wieder in der Schutzhütte schluckte sie 3 Gramm Soma, legte sich zu Bett und war binnen 10 Minuten unterwegs in die Ewigkeit auf dem Mond. Es würden mindestens 18 Stunden vergehen, bis sie wieder ins Zeitliche zurückkehrte. Siegmund lag unterdessen gedankenvoll mit offenen Augen im Dunkeln. Erst lange nach Mitternacht schlief er ein. Aber seine Schlaflosigkeit hatte ihr Gutes gehabt. Siegmund hatte einen Plan. Pünktlich um 10 Uhr am folgenden Morgen entstieg der grünuniformierte Mischling seinem Helikopter. Siegmund erwartete ihn unter den Agaven. »Fräulein Braun ist auf Soma-Urlaub. Kann kaum vor 5 Uhr zurück sein. Wir haben also 7 Stunden Zeit.« Zeit genug, nach Santa Fe zu fliegen, um alle nötigen Schritte zu unternehmen und lange bevor sie aufwachte, wieder in Malpais einzutreffen. »Sie ist doch hier in Sicherheit. Wie in einem Hubschrauber«, beteuerte der Mischling. Sie bestiegen die Maschine und flogen sofort ab. Um 10.34 Uhr landeten sie auf dem Dach des Postamtes von Santa Fe. Um 10.37 Uhr war Siegmund mit dem Weltaufsichtsamt in der Wilhelmstraße verbunden. Um 10.39 Uhr sprach er mit dem 4. Sekretär seiner Fortschaft. Um 10.45 Uhr wiederholte er die Geschichte dem Generalsekretär. Und um 10.47 Uhr tönte ihm die tiefe, dröhnende Stimme von Mustafa Mannesmann persönlich ins Ohr. »Ich habe mir gestattet, anzunehmen, dass eure Fortschaft die Sache von hinreichendem wissenschaftlichem Interesse finden wird.« »Ich finde sie von hinreichendem wissenschaftlichem Interesse«, sagte die tiefe Stimme. »Bringen Sie die beiden mit, wenn sie nach Berlin zurückkommen. Es ist eurer Fortschaft bekannt, dass ich dazu einer besonderen Erlaubnis die nötigen Weisungen gehen gleich an den Kustos der Reservation. Begeben Sie sich unverzüglich in sein Amt.« »Guten Morgen, Herr Marx.« Stille. Siegmund hängte den Hörer ein und eilte auf das Dach. »Zum Kustos«, befahl er dem Gamma-Grünen. Um 10.54 Uhr schüttelte er dem Beamten die Hand. »Sehr erfreut, Herr Marx, sehr erfreut«, schmetterte der ehrerbietig. »Wir erhielten soeben besonderen Auftrag, weiß schon«, unterbrach ihn Siegmund. »Habe gerade mit seiner Fortschaft telefoniert.« Sein blasierter Ton deutete an, dass er tagtäglich mit seiner Fortschaft zu telefonieren pflegte. Er warf sich auf einen Stuhl. »Veranlassen Sie bitte so schnell wie möglich alles Nötige. So schnell wie möglich«, wiederholte er mit Nachdruck. Er fühlte sich. 11:03 hatte er alle erforderlichen Papiere in der Tasche. »Wiedersehen«, sagte er mit Gönnermine zum Kustos, der ihn bis an den Lift begleitete. »Wiedersehen.« Er ging ins Hotel hinüber, nahm ein Bad und eine Vibro-Vakuum-Massage, ließ sich elektrolytisch rasieren, hörte sich die Vormittagsnachrichten an, verbrachte eine halbe Stunde am Fernsehapparat, aß gemächlich zu Mittag und flog um 2:30 mit dem Aufseher nach Malpais zurück. Der junge Mann stand vor der Schutzhütte. »Siegmund«, rief er, »Siegmund!« Keine Antwort. Lautlos lief er auf seinen Fellmokassins die Stufen hinauf und rüttelte an der Tür. Die Tür war verschlossen. Sie waren weg, abgeflogen. Niemals war ihm etwas so Schreckliches widerfahren. Sie hatten ihn eingeladen, sie zu besuchen, und nun waren sie weg. Er setzte sich auf die Stufen und weinte. Nach einer halben Stunde fiel ihm ein, durch das Fenster zu spähen. Als erstes erblickte er einen grünen Koffer mit dem Buchstaben LB auf dem Deckel. Freude flammte in ihm auf. Er ergriff einen Stein. Glassplitter klirrten zu Boden. Im nächsten Augenblick stand er im Zimmer. Er öffnete den grünen Koffer und zugleich atmete er Leninas Parfüm ein, füllte seine Lungen mit dem Duft ihrer Persönlichkeit. Sein Herz schlug wie wild. Einen Augenblick lang war er einer Ohnmacht nahe. Über den köstlichen Koffer gebeugt, betastete er den Inhalt, hob ihn ans Licht, besah ihn. Die Zipverschlüsse an den Viskosesamthosen, die Lenina zum Wechseln mitgenommen hatte, boten anfangs ein Rätsel, dann gelöst höchstes Entzücken. Sipp, 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 sipp. Er war hingerissen. Etwas Schöneres als ihre grünen Pantoffeln hatte er nie gesehen. Er entfaltete ein Sipp-Hemdhöschen, wurde rot und legte es hastig wieder weg. Aber ein parfümiertes Acetat-Taschentuch küsste er. Und einen Schal schlang er sich um den Hals. Beim Öffnen einer Schachtel verschüttete er eine Wolke duftenden Puders. Seine Hände waren ganz damit bestäubt. Er wischte sie an der Brust, den Schultern und den bloßen Armen ab. Köstlicher Duft. Er schloss die Augen und rieb die Wange an seinem gepuderten Arm. Glatte Haut berührte sein Gesicht. Moschusgeruch stieg ihm in die Nase. Sie war ganz gegenwärtig. »Lenina«, flüsterte er. »Lenina«. Ein Geräusch schreckte ihn auf und ließ ihn schuldbewusst herumfahren. Er stopfte seine Diebesbeute in den Koffer zurück und schloss den Deckel. Dann lauschte er und spähte umher. Nichts rührte sich, nirgends ein Laut. Und doch hatte er deutlich etwas gehört, einen Seufzer vergleichbar oder dem Knarren einer Diele. Er schlich auf den Zehenspitzen zur Tür, öffnete sie vorsichtig und sah einen breiten Flur vor sich. Ihm gegenüber stand eine Tür ein wenig offen. Er ging zu ihr, stieß sie auf und blickte in den Raum dahinter. Auf einem niedrigen Bett, die Decke zurückgeworfen, lag Lenina in einem rosa Sipp-Overall. Sie schlief fest und war so schön in ihrer Lockenfülle, so rührend kindlich mit ihren rosigen Zehen und ihrem schlafernsten Gesicht, so vertrauensvoll in der Hilflosigkeit ihrer schlaffen Hände und ihrer hingegossenen Glieder, dass ihm die Tränen in die Augen traten. Unter endlosen, ganz überflüssigen Vorsichtsmaßnahmen, denn höchstens ein Revolverschuss hätte Lenina vor der Zeit aus ihrem Somatraum reißen können, trat er ins Zimmer und kniete neben dem Bett nieder. Er starrte sie mit gefalteten Händen an, seine Lippen bewegten sich. »Ihr Aug«, murmelte er, »ihr Aug, ihr Haar, Gang, Stimme, ihre Hand, mit der verglichen alles weiß, wie Tinte sich selbst das Urteil schreibt, ihr sanft Berühren macht rau des Schwanes Flaum.« Eine Fliege umsummte sie, er scheuchte sie weg. »Fliegen«, entsann er sich, »sie dürfen das Wunderwerk der weißen Hand berühren und Himmelswonne rauben ihren Lippen, die sittsam in vestalen Unschuld stets erröten, gleich als wäre Sünd ihr Kuss.« Ganz langsam und zögernd, wie jemand, der einen scheuen und möglicherweise auch gefährlichen Vogel streicheln will, streckte er die Hand aus. Sie hing zitternd in der Luft, wenige Zentimeter von Leninas schlaffen Fingern entfernt, zum Berühren nahe. Durfte er es wagen? Durfte er es wagen? Durfte er es wagen, seine unwerte Hand entweihend? Nein. Der Vogel war zu gefährlich. Seine Hand sank zurück. Wie schön sie war. Wie schön. Und plötzlich ertappte er sich bei dem Gedanken, dass er nur den Sippverschluss an ihrem Hals zu fassen und einmal lange und fest daran zu ziehen brauchte. Er schloss die Augen und schüttelte den Kopf, wie ein Hund den Kopf schüttelt, wenn er aus dem Wasser kommt. Nichtswürdiger Gedanke. Er schämte sich seiner. Sittsam, in vestalen Unschuld. Es summte in der Luft. Noch eine Fliege, die Himmelswonne rauben wollte? Eine Wespe? Er blickte sich um und sah nichts. Das Summen wurde immer lauter. Es kam von draußen, kam durch die geschlossenen Fenster. Das Flugzeug. In panischem Schrecken sprang er auf und eilte ins andere Zimmer, sprang durch das offene Fenster und lief den Weg zwischen den hohen Agaven hinunter. Er kam gerade zurecht, um Sigmund Marx begrüßen zu können, als der aus dem Helikopter stieg.